Der Predigtext für diesen Ewigkeitssonntag steht im Propheten Jesaja, Kapitel 65, und ich lese die Verse 17 bis 25. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Wolf und Lamm werden Freunde, weiden in einer Herde. Das werden wir nach der Predigt noch miteinander singen. Der Prophet Jesaja gibt hier eine Vision weiter, die fast zu schön ist, um sie glauben zu können. Alles ist im Frieden, denn alles ist neu geworden. Das alte Leiden, die alten Schmerzen, die alten Verluste, das alles spielt keine Rolle mehr. Wir denken gar nicht mehr daran, denn es gibt ja einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir haben es vorhin schon gehört, auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, hat für die neue Welt Gottes ganz ähnliche Worte, dieselbe Hoffnung. Siehe, ich mache alles neu. Alle Tränen werden abgewischt, alles Leid ist vorbei. Die evangelische Predigtordnung hat die Vision von Jesaja ganz bewusst für den heutigen Ewigkeitssonntag ausgewählt. Aber es gibt eine kleine Überraschung, denn von Ewigkeit ist hier bei Jesaja überhaupt nicht die Rede. Das ewige Leben, an das wir heute besonders denken, das kommt hier nicht zur Sprache. Der Himmel und die Erde werden zwar neu geschaffen, aber die Zeitrechnung ist immer noch die alte. Die Zeit wird lediglich ein bisschen gestreckt. Als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt wird, und wer die 100 nicht erreicht, der ist verflucht. So stellt man sich das vor bei Jesaja. 100 Jahre, das ist schon unglaublich viel. Aber doch noch keine Ewigkeit, oder? Fast scheint es, als ob schon zur Zeit von Jesaja die Leute sich eine Lebenszeit, die über 100 Jahre noch hinausgeht, gar nicht mehr vorstellen konnten. Was ist es mit der Ewigkeit, an die wir heute denken? Ich bin davon überzeugt, die Vision des Jesaja ist doch voller Ewigkeit. Aber wir werden entlastet von der Vorstellung einer nie endenden Zeit. Das können wir uns nämlich gar nicht vorstellen. Und wir werden hingeleitet zu der wunderbaren Schau eines erfüllten Lebens. Dafür ist allerdings nötig, dass wir noch einmal auf die Gegenwart schauen, auf die Gegenwart des Propheten Jesaja und auf unsere eigene. Da tritt nämlich deutlich das Leiden aller Menschen uns entgegen. Wo, wo so vieles unerfüllt ist. So vieles ist unerfüllt, was ihr Leben prägt. Jesaja redet von unerfüllten Jahren, von Menschen, die viel zu früh sterben, oft schon im Kindesalter. Er redet von unerfüllter Arbeit, wo der Schweiß und die Mühe für Saat und Ernte immer wieder umsonst sind. Die Menschen, die dafür geschuftet haben, können den Ertrag nicht genießen. Da ist von unerfüllter Hoffnung die Rede. Was Menschen sich aufgebaut haben in ihrem Leben, wird alles wieder zerstört oder sie werden daraus vertrieben. Das zeigt natürlich zuerst einmal die Lebenswirklichkeit zur Zeit von Jesaja im antiken Israel. Aber all das ist ja auch immer noch an der Tagesordnung. Das sehen wir heute auch noch. Unerfülltes Leben, das gibt es sogar auch in unserem reichen Land. Menschen, die viel gearbeitet haben und doch am Ende die Früchte ihrer Arbeit nicht genießen können. Es reicht am Ende bei manchen einfach nicht. Und das trifft in unserem ach so modernen Land am meisten immer noch die Frauen. Kindersterblichkeit ist ein riesiges Problem in dieser Welt. Und selbst in Deutschland ist dieses Problem nicht überwunden. Und wenn ich bei Jesaja von Menschen lese, die sich etwas aufgebaut haben, das sie dann doch nicht bewohnen, dann fallen mir Gemeinden in unserer Kirche ein, die unter großen Opfern ihre Kirchengebäude gebaut haben und dann noch zu Lebzeiten sehen, wir können das nicht halten, wir müssen das wieder aufgeben. Und dazu kommen all die persönlichen Hoffnungen, die Menschen sich machen, Hoffnung auf Glück, Hoffnung auf Liebe, die sich nicht erfüllen. All diesem Unerfüllten stellt Jesaja nun aber die Vision eines erfüllten Lebens gegenüber. Er redet von Menschen, die fröhlich leben können in dem, was sie gebaut haben. Von Menschen, die die Früchte ihrer Arbeit genießen können. Von Kindern, die aufwachsen, ohne dass es irgendetwas gibt, das ihnen das Leben vergällt oder verkürzt. Keine Klimakrise, keine Corona-Epidemie, keine Depression und was es sonst alles geben mag. Wunderbar, was Jesaja da schildert. Aber vielleicht fragen wir uns, das ist doch alles Utopie, das ist doch alles Traum, dafür gibt es doch gar keinen Ort in der Wirklichkeit. Das wird man wohl zugeben müssen. Ja, Jesajas Traum ist erst einmal eine Utopie. Das hat die Menschheitsgeschichte immer wieder unter Beweis gestellt. So eine Welt kriegen wir gar nicht hin, beim besten Willen nicht. Und darum sagt Jesaja auch gar nicht, schaut mal, so schön könnte es sein, wenn ihr euch nur Mühe gebt, wenn ihr mal richtig was macht, wenn ihr eure Klimakonferenzen endlich mal zu einem guten Ende bringt, wenn eure Waffenstillstandsverhandlungen endlich mal zu Frieden und Gerechtigkeit führen. Strengt euch mal an, dann wird das was mit der neuen Welt. Auch Jesaja sieht, dass es in dieser Welt und unter diesem Himmel gar keinen Ort gibt für das, was er sieht. Und darum spricht er von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Was macht diesen neuen Himmel und diese neue Erde aus? Die werden zwar immer noch mit den Merkmalen der alten Welt beschrieben, aber sie haben eine ganz neue Qualität. Und neu ist auf der neuen Erde und im neuen Himmel vor allem dies. Es gibt eine neue Beziehung zwischen Mensch und Gott. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem, mich freuen über mein Volk. Die neue Welt Gottes ist eine Wirklichkeit, wo Gott und Mensch ungetrübt sich aneinander freuen können. Da steht nichts mehr zwischen ihnen und es gibt nichts, was die Beziehung belastet. In unserer Bibelstundenreihe über Tod und ewiges Leben haben wir uns am Anfang daran erinnert, so hat Gott uns Menschen geschaffen, dass unsere Bestimmung ist, sein Ebenbild zu sein. Das soll heißen, unsere Bestimmung als Menschen ist, dass wir in ungetrübter Gemeinschaft, in direktem Gegenüber zu Gott leben. Und dann kommt die Erzählung vom verlorenen Paradies. Und die meint nicht etwa, dass uns das Schlaraffenland abhanden gekommen ist, sondern sie meint genau das, die Beziehung ist zerstört zwischen Mensch und Gott. Wir sind nicht mehr so nah beieinander, wie Gott uns eigentlich haben wollte. Und das ist ein riesiger Verlust, ein Verlust, der zugleich ein ungeheurer Schade für die ganze Schöpfung geworden ist, die mit uns ächzt und sich nach Erlösung sehnt. Aber nun sagt uns Jesaja, nicht nur wir Menschen haben verloren, auch Gott sehnt sich danach, dass die Gemeinschaft zwischen ihm und den Menschen wiederhergestellt wird. Gott selber will wieder voller Freude sein über die Menschen. Und wenn das geschieht, dann gibt es wirklich zum Weinen und zum Klagen keinen Grund mehr. Und das gilt für beide Seiten. Gott sagt ja für sich selber, dass er in der neuen Welt voller Freude über die Menschen sein will. Und das zeigt, dass das Leiden in der alten Welt eben nicht nur auf unserer menschlichen Seite liegt, sondern auch auf Gottes Seite. Auch Gott leidet. Er leidet an uns Menschen und an dem, was wir uns gegenseitig und dieser Welt antun. Auf der neuen Erde und unter dem neuen Himmel wird das alles vorbei sein. Dann ist auch unsere Beziehung zum Lebensertrag neu geworden. Dann werden wir die Früchte der Arbeit genießen können. Wir werden die Häuser, das, was wir uns im Leben aufgebaut haben, auch bewohnen können. Und vielleicht fragt ihr euch, ja, spielt denn das überhaupt noch eine Rolle in der Ewigkeit? Wer braucht denn in der Ewigkeit noch eine Rente oder eine Wohnung oder gar eine Scheune für die Ernte? Da ist sowas dran. Jesus hat das einmal so gesagt. Im Himmel, in der Ewigkeit, da sind die Verhältnisse völlig anders. Ihr könnt nicht die irdischen Verhältnisse in die Ewigkeit hinein verlängern. Und doch hat die Bibel eben einfach keine anderen Worte, um die neue Welt Gottes zu beschreiben, als mit Vergleichen aus der alten Welt. Deutlich wird es aber auch so, auch mit diesen Bildern. Unser Leben wird erfüllt sein. Es gibt kein Zu-Kurz-Kommen mehr, keine unerfüllte Hoffnung. Es gibt dann sogar das, was uns vielleicht am allerseltsamsten vorkommt und ganz zum Schluss unseres Bibeltextes stand. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe frisst Gras wie das Rind. Ist das nicht ein bisschen überzogen? Geht das nicht langsam in Richtung Kitsch? Wir dürfen immer noch nicht vergessen, das sind ja irdische Bilder, die an das erinnern, was jetzt Wirklichkeit ist. Und jetzt ist eben das Gegenteil davon Wirklichkeit. Das ist ja unser Leiden bis weit in die Kirche hinein, dass ständig Unvereinbares aufeinanderplatzt. Wolf und Lamm, Gegensätzliches reibt sich aneinander und reibt sich so sehr, dass es wirklich wehtut. Wolf und Lamm oder ein Bock stößt den anderen vor den Kopf, ein Wolf frisst den anderen. Das sehen wir in der Politik, das sehen wir auf der großen Weltbühne und ganz genauso im Provinztheater. Und gerade wir in Deutschland, wir wissen, wir müssten auf der Ebene der Politik ganz dringend endlich mehr zusammenkommen und wir kriegen es einfach nicht gebacken. Rechts und links, konservativ und progressiv, reibt sich aneinander wund und das führt zu nichts anderem als zu öffentlichem Wundenlecken. Dabei sind es gar nicht die großen Tiere, um die man sich dabei Sorgen machen muss, denn dabei bleiben ja ganz andere Menschen auf der Strecke. Aber die sind nicht so im Blick. Und selbst in der Kirche gibt es dieses Spiel auch. Ihr könnt ja den Selbsttest in Gedanken machen. An wem stoße ich mich? Mit wem komme ich einfach auf keinen gemeinsamen Nenner? Wo reibt es sich ständig? Das ist auch heute unsere Wirklichkeit. Tatsächlich kann es manchmal das Beste sein, Abstand zu halten, damit es nicht ständig reibt. Aber ich bin sicher, das ist zugleich einer der Gründe, warum auch Gott sich danach sehnt, sich endlich wieder über seine Menschen, über uns freuen zu können. Aber wenn wir dieses Bild haben, Wolf und Lamm grasen zusammen auf einer Weide, müssen wir dann nicht wirklich sagen, aber das ist wirklich Utopie, das wird nie was, dafür gibt es keinen Ort. Der Ewigkeitssonntag ist der Tag, der uns unsere menschlichen Grenzen unübersehbar deutlich macht. Das Leben mit all den Erwartungen, die wir daran haben, erfüllt sich letzten Endes nicht. Es wird ja abgebrochen durch den Tod. Der Tod ist die Grenze, über die wir nicht kommen. Und was wir bis dahin nicht erreicht haben, das erreichen wir eben nicht mehr, nicht mit unseren Möglichkeiten. Und nun setzen wir an diesem Tag unsere Hoffnung auf die Ewigkeit. Aber ist das ein realistischer Ort oder bleibt das Utopie? Gott verspricht, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und ich stolpere ein bisschen darüber, dass nicht nur die Erde, sondern sogar der Himmel neu werden soll. Ist denn nicht einmal der Himmel das, was wir erhoffen? Muss der auch noch neu werden? Ich glaube nicht, dass der Himmel anders werden muss. Ihm fehlt nichts, aber er fehlt uns. Er ist so himmelweit von uns entfernt. Und genau das ist das Neue, das Gott schafft, dass er den Himmel auf die Erde bringt. Die neue Welt bekommt einen Ort, damit sie nicht mehr Utopie bleibt. Nach dem Ewigkeitssonntag beginnt die Adventszeit. Und die führt uns zum Weihnachtsfest, an dem der Himmel auf die Erde gekommen ist. In jeder Weihnachtsfeier steht am Anfang das Wort, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Oder in modernerer Sprache, das Versprechen von Gott ist Wirklichkeit geworden, unter uns. Unsere Sehnsucht nach einer neuen Welt und Gottes Sehnsucht nach einer Menschheit, über die er sich freuen kann, die haben einen ersten Ort bekommen, in Bethlehem. Und das ist keine Utopie. Da ist Unvereinbares zusammengekommen, da wo Gott als kleines Kind in dieser Welt geboren wird. Und das ist nur der Anfang. Unvereinbares ist dort geschehen, wo der Sohn Gottes für das Versagen und die Schuld der Menschen einsteht, wo er zum Sündenbock, zum Opferlamm für all die Unerfülltheit unseres Lebens geworden ist. Da sind Wolf und Lamm zusammengekommen. Und wir sind es übrigens, die die Wölfe sind. Das lässt mich voller Hoffnung sein. Gott meint es wirklich ernst mit uns. Er will wirklich in einer glücklichen Beziehung zu uns leben. Und das wird alles neu machen. Die Hoffnung auf ein erfülltes Leben ist nicht nur ein Traum. Die Aussicht auf Gemeinschaft, auch derer, die so verschieden sind, ist keine Utopie. Gottes Reich kommt. Mehr noch, es ist schon mitten unter uns. Gottes Versprechen wird sich erfüllen. Amen.